Unser Thema heute und morgen heißt König David und König Jesus. Dieses Buch liegt bei meinem Verlag, die kommt wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr raus. Ich habe ein gewisses Recht, über David zu sprechen, denn ich heiße David. Denn wie David bin ich auch ein Jude. Denn wie David bin ich auch ein Dichter. Denn wie David habe ich eine schöne Haut, eine dunkle Haut. Und wie David mit 25 habe ich eine schöne Gestalt gehabt. Das aber fehlt jetzt, ja. Wir wollen drei zentrale Kapitel, ich benutze das Wort Kapitel im breitesten Sinn, in Bezug zu David und Jesus. Ich lese jetzt aus 2. Samuel 6, Vers 17 und ich werde dann Kapitel 7 wahrscheinlich behandeln. Ich weiß nie, wie weit ich komme. Ich mag lieber in die Tiefe behandeln, als zu sagen, jetzt muss das gemacht und jetzt muss das gemacht. Wir lesen ab Vers 17, 2. Samuel 6. Als sie die Lade des Herrn hingebracht, stellten sie sich an ihrem Platz mitten in dem Zelt, das David für sie aufgeschlagen hat. Und David opferte Brandopfer und Dankopfer für den Herrn. Now, das ist eine Thema, die unter Christen sehr wenig bekannt und verstanden wird. Man hat geopfert, bevor man gebetet hat. Opfer ist die Grundlage des Gebetes. Wir haben kein Opfer mehr, denn Opfer ist gebunden an den Tempel. Und die endgültige Tempel und die endgültige Opfer hat Jesus Christus für uns gebracht. Hier haben wir zwei zentrale Formen der Opfer. Da haben wir hier mit Brandopfer und Dankopfer. Brandopfer bedeutet die Anerkennung, dass alles, was lebt und regt, dem Herrn gehört. Der Priester stellt seine Hand auf die opfernden Tiere. Der Pulsader wird aufgemacht, denn das Leben ist in Blut und das Leben gehört Gott. Er stirbt dann und alles wird dem Herrn übergeben. Das bedeutet, alles gehört ihm, alles, was lebt und regt. Und das ist eine Grundlage des Gebets. Wir können nur beten im Anerkennen seiner Herrschaft über mich und über alles, was lebt und regt. Und wenn wir das nicht anerkennen, ist unser Gebet kein Gebet, sondern nur Lippenbekenntnis. Die zweite Grundart, und ich rede sehr einfach. Mein Vater war ein sehr bekannter Jurist und er hat mir ein paar Sachen gelernt. Einer hat dir gesagt, die Juristen machen das Einfache kompliziert. Ich mache das Komplizierte einfach. Deswegen war ein sehr guter Jurist. Ich versuche auch theologisch und auch in meiner Dichtung genau das Gleiche, das auf das Wesentliche zu bringen. Dankopfer ist eine Gemeinschaftsopfer, in wen man annimmt die Gaben, die der Herr, der Gott Israel, sein Volk gegeben hat. Erst wird die Tier geopfert, das Blut wird gegeben, dann wird die beste Teil, das ist die fettige Teil, weil damals gab es wenig Fleisch, das weiß die Ältere unter euch, direkt nach dem Krieg, man wollte lieber die Wammel, die Fettes essen, als die Schnitzel und die Lende und Filet und so weiter, die war minderwertig, weil die hat nicht die Nahrungspotenzial wie die Fettige. Das Fettige geht dann, der Fette geht an Gott. Manche Priester haben das genommen und müsste sterben. Sie kennen die Geschichte. Ein paar Mal ist das passiert in der Bibel. Das gehört Gott. Dann die Priester kriegt die nächstbeste und die einfache Volk kriegt dann nur das Filet und der Schnitzel, die minderwertige damals. Und hier wird man die Anerkennung, was der Herr, der Gott Israel, sein Volk, vor allem durch die Sinai-Begegnung gegeben hat. Das ist die Gebote, die Erwählung und so weiter. Und wir tun das als Christen, wenn wir beten, in Anerkennung, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass er gekreuzigt ist für unsere Sünde, dass er auferstanden ist, als er weiß seine Göttlichkeit und dass wir diese Gemeinschaft mit ihm erstreben und annehmen. Wenn man das zusammennimmt, die Anerkennung Gottes Herrschaft über alles, was lebt und trägt, auch mir selber. Und die Annehmen, die Gemeinschaft, die der Herr Jesus uns gegeben hat, durch Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist und so weiter, hat man die Grundlage des Gebets. Gebet ist ein Opfer. Ein Opfer, das eigene Person, in wen wir erkennen, die Herrschaft Gottes über uns und was er für uns getan hat. Das ist die Grundlage von was Opfer ist. Heute opfert man nicht, sondern man betet. Nur Opfer ist viel wichtiger als Gebet, denn die Opfer geschehen im 1., 2. und 3. Buch Mose. Erst mit Isaak, der trägt den ganzen Holz auf seinen Rücken. Das ist genau eine Vordeutung von Jesus, der trägt sein Holz zum Kreuz. Dann die zweite Buch Mose, das Passa-Geschehen und die wichtigste, das dritte Buch Mose, Yom Kippur. Alle haben mit Opfer zu tun. Gebet beinhaltet nicht dies. Ah, danke schön, schauen Sie. Das ist eine richtige Dame, der mich dient. Danke schön, das ist sehr lieb. Ja, ja. Danke. Wer hat das gewusst, dass Gebet eine Form des Opfers ist, in die Selbsthingabe und unter die Herrschaft Gottes und die Gemeinschaft, die Jesus uns gegeben hat? Das ist die Grundlage von was Gebet ist. Nur Opfer ist viel umfassender in die Heilsgeschichte. Schauen wir weiter. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hat, segnet er das Volk in dem Namen des Herrn Zebaoth. Was bedeutet Segen? Ich rede immer von Bildtheologie. Das war sehr interessant. Bruder Straub hat gesagt, er mag so gerne das Alttestament, das Bild. Betonung im Alten Testament. Ich bin auch Kunsthistoriker und ich habe gelernt zu sehen. Ich mag auch ständig Kunstführung, Kunst als Verkündigung. Die Bibel redet durch Bilder. Segen, was bedeutet das? Segen bedeutet Schutz und Führung. Und das ist ein durchgehendes Thema. Man gibt Haussegen. Als der große Viktor Frankl, der große jüdische Psychotherapeut, wusste, dass er nach Auschwitz geschickt würde, er bittet seine Mutter, segne mich. Das war die letzte Worte. Das bedeutet Schutz und Führung. Und er hat Schutz und Führung. Ein überlebte vier Konzentrationslager. Wer kennt Viktor Frankl? Das soll jeder Christ kennen. Der große Psychotherapeut. Meine Frau hat ein sehr gutes Buch über ihn geschrieben. Segen. Schauen Sie, wie das durch die ganze Bibel geht. Mose bei den Amalekiten. Solange seine Hände hochgehalten sind, gewinnt Israel. Er war noch älter, so ein ganz alter Kerl, der Mose, mit 80 berufen. Ja, das soll auch die Ältere unter euch wissen. Mit 80 berufen, nicht wahr? Ja, und wenn seine Hände schlapp werden, Israel verliert. Und jemand muss seine Hände, Aaron und andere haben seine Hände hochgehalten. Jesu mit seinem endgültigen Segen lässt sich festnageln, dass sein Segen permanent all für alle Zeiten und für alle Menschen da ist. Simpson, ich nenne euch nur zentrale Vordeutung, dass sie lernen, die Bibel zu sehen. Denn die Bibel ist da zu sehen. Simpson, als er sein Geheimnis preisgibt, wird vergolten, seine Augen werden raus, weil er die Augen hat ihn verleitet in Bezug zu seiner Beziehung zu dieser Philisterin, der Lila, die erste Friseurin in der Bibel. Ja, wer kennt Delilah, wie sie diesen kurzen Schnitt bei Simpson gemacht hat? Sie hat 1100 Silberstück dafür gekriegt. Das war ein teurer Friseur, ja. Und sein Haar ist weg. Und das steht am Ende dieser Kapitel. Und sein Haar fing zu wachsen an. Ich würde auch sehr dankbar, aber ich bin kein Simpson, ich bin ein David. Sein Haar fing zu wachsen an. Und dann wird er geleitet raus von zwei Knaben. Gegen die Feinde, die Philister. Und er stemmt sich in Form ein Segen gegen die beiden Säulen. Und er stirbt für das Volk. 3000 Philister sterben in meiner Schriftlesung zu Pfingsten, wo 3000 Juden zum Glauben an Jesus kommen. Er stemmt sich dagegen und stirbt als Märtyrer für das jüdische Volk. Jesu überbietet das. Natürlich, und das ist die Vollendung dieses Segen, denn er starb auch für die Feinde, nicht nur für sein eigenes Volk. Und seine Segen ist Schutz für jeden, der an ihn glaubt, und bedeutet tägliche Führung. Und deswegen sind wir da. Und er segnet das Volk im Namen des Herrn Zebaoth. Zebaoth bedeutet der kämpfende Gott. Na, das ist ein großes Problem in Deutschland, und ich merke das. Ihr habt verbrannte Finger. Ihr seid verleitet in Militarismus im Ersten Weltkrieg, wo viele andere, alle Länder waren militaristisch und imperialistisch, im Zweiten Weltkrieg mit Hitler, und jetzt wollen sie nicht mit Gewalt zu tun. Und das ist falsch. Grundsätzlich falsch, weil ihr missbraucht, oder ihr würdet missbraucht durch Gewalt. Bedeutet nicht, dass Israel zum Beispiel nicht das Recht hat, durch Gewalt sich zu verteidigen. Israel ist in einer bedrängten Lage, und der Gott Israel ist ein kämpfender Gott, und er muss für Israel kämpfen. Und David war ein großer Kämpfer. Es ist merkwürdig, dass Gott David gewählt hat. Nach menschlicher und frommer Vorstellung, David sollte nie gewählt. Erstmal ist nicht der Älteste, das ist Jonathan. Jonathan ist der feinste Mensch in der ganzen Alten Testament, der feinste Mann. Es gibt kein schlechtes Wort über Jonathan. Jonathan ist treu, er kämpft gegen den Strom für David, gegen seinen eigenen Vater. Er ist ein guter Kämpfer, er ist ein guter Freund, er hat alles, was man haben will. Warum hat Gott David gewählt? David ist Ehebrecher und Mörder, er ist gar nicht so fromm wie Jonathan, er ist gar nicht so gut. Gott urteilt ganz anders als wir. David hat ein Charisma des Kampfes, und das brauchte Israel. Und das ist sehr schwierig für Christen in Deutschland mit dem Missbrauch von Macht hier, das zu verstehen. Israel muss sich verteidigen. Als Goliath, der vertritt die Heiden, wissen Sie, Hitlers Standardführer waren alle 2 Meter. Die müssen mindestens 2 Meter groß. Wir Juden sind ganz klein, nicht wahr? Und Goliath verhöhnt Israel und verhöhnt der Gott Israel. Und David, statt Saul muss kämpfen, und Saul ist stark, aber nicht so stark wie Goliath. Saul hat Angst. David hat keine Angst, er nimmt 5 Steine, wissen Sie, das ist eine Zeichenhandlung, immer biblische Zeichenhandlung, Bild. Ich brauche nur eine Hand, durch der Herr, der Gott Israel, mit dieser Heiden fertig zu sein. Und Gott zielt für ihn und trifft ihn in die Schäfer und er stirbt. Dazu nebenan, und ich will euch das auch erklären, Judentum, biblische Judentum ist überhaupt nicht eine gesetzliche Glaube. Und das wissen fast keine Christen hier und das wissen fast keine Pfarrer hier. Biblische Judentum ist absolut nicht gesetzlich. Es ist nachbiblische Judentum. Und das ist die Zeit Jesus und Paulus. 400 vor Christus so ungefähr hat Gott aufgehört, mit Israel zu reden. Und was tun die Juden denn, wenn Gott aufhört zu reden? Die Rabbiner sagen, wir schauen die Gebote, 613 Gebote und Verbote, und wir machen denen lebbar für Israel. Das nennt man mündliche Torah, mündliche Gesetz. Das wird dann schriftlich in Mishnah, 2. Jahrhundert nach Jesu, und dann mit die beiden Talmud, Jerusalem und die babylonische, die wichtig ist, um 600 nach Jesu. Das ist ein 1000-jähriger Prozess. Das macht Judentum so ein gesetzliches Glauben. Biblische Judentum ist überhaupt nicht gesetzlich. Beispiel. Nach der Bibel, das Alte Testament, der älteste Sohn soll erben. Bitte nennen Sie mir eine zentrale Gestalt im Alten Testament, der älteste Sohn ist. Die sind fast alle die jüngere oder jüngste Sohn. Sogar steht bei Josef, der Sohn meines Alters ist bevorzugt. Aber schauen Sie David, Mose, gehen Sie durch die ganze Liste. Israel, Josef, gehen Sie durch die ganze Liste, das ist gegen das Gesetz. Und ein noch viel tieferer Beweis zu Yom Kippur, das ist mein Geburtstag, ich bin Yom Kippur geboren. Jede Jude, von die frommste zu die liberalste, sagt, ich zitiere, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht helfen. Ich bin so verloren, dass ich weiß nicht, wie verloren ich bin. Chata, mein unerkannte Schuld. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Wissen Sie, was das ist? Das ist das Evangelium der Gnade, welche Martin Luther, der große Alttestamentler, wiederentdeckt hat. Oswald Bayer, Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich schwäbischer Pfarrer bin. Oswald Bayer, unser bester Kenner von Luther, hat mir gesagt, als er bei mir zu Hause war, Wissen Sie, Bruder Jaffin, Luther war alttestamentlich, deswegen haben wir das Reformation. 90% seiner Auslegung sind alttestamentlich. Diese Märchen, dass alles von Römerbrief kommt, ist reiner Unsinn. Der zentrale Text für Martin Luther war die Psalmen. Er hat die ständig, das war seine erste Auslegung, ich glaube, er hat 4, 5 Mal die Psalmen auch christologisch ausgelegt. Martin Luther war alttestamentlich, deswegen haben wir die Reformation. Weil da steht in die Herz und Seele das Alte Testament, Yom Kippur, der Tag der Versöhnung, die höchste Feiertag. Jeder Jude sagt, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht weiterhelfen. Ich bin so verloren, dass ich weiß nicht, wie verloren ich bin. Hata, mein unerkannte Schuld. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Das ist das Evangelium der Gnade, der Martin Luther, der große alttestamentlich wiederentdeckt hat, auch mit dem Römerbrief, aber vielmehr auch durch das Alte Testament. Natürlich ohne den Namen Jesus. Das ist, was fehlt. Der kämpfende Gott. Gott kämpft für Israel. Was soll Israel tun? Wir sind umringt von Feinden. Und ich will euch hier etwas endzeitlich sagen, das ihr nicht weiß. Niemand hier weiß das, weil niemand war hier im Januar 2002 in den Vereinigten Staaten. Gab jemand hier, der Januar 2002 in den Vereinigten Staaten war? Keiner, denn ich sage euch, ich war da. Und ich habe ein Programm gesehen von NBC, ein weltliches Programm, Welt in Krise. Das ist kurz nach September, die 11. September, diese Schicksalsdate für die Amerikaner. Und dieser ging, ich kann nicht erinnern, ob das jede Woche oder jeden Monat, ein Land in Krise. Indonesien war eine, Philippinen, dieses Mal war das Syrien. Now, Syrien beherbergt alle die schlimmsten terroristischen Gruppen, Hamas, Dschihad und so weiter. Und wir sind eingeführt, das ist ein weltliches Programm, wir sind eingeführt in die größte Moschee in Syrien. Vielleicht gibt jemand hier, ich kann nicht nach Syrien gehen, ich würde nicht lebendig rauskommen. Die heißt die Omiyad-Moschee. Das war die größte Dynastie in der Geschichte von Islam. Und der Mann, der uns führt, das ist eine Frau von der Fernseher, aber der Mann, der spricht, ist natürlich ein großer Kenner Islam, denn er weiß, Millionen Amerikaner sehen diese Sendung. Und wir kommen mitten in den Moschee und wir sehen ein Minarett. Und ich gucke das an. Keine große Interesse. Ich habe meinen Hamburger gegessen. Ich esse gerne Hamburgers, wenn ich in Amerika bin. Und sie fragt, wie heißt der Minarett? Es heißt der Jesu-Minarett. Ich habe aufgehört zu essen und guckte das an. Der Jesu-Minarett, mitten in einer riesen Moschee. Und dann fragt die Frau, die ist eine weltliche Person, das ist NBC, Fernseher, warum heißt das der Jesu-Minarett? Weil Jesus wird hier wiederkommen zu diesem Minarett. Now, wir wissen sehr genau, wo Jesus wiederkommt. Das steht im Alten wie im Neuen Testament, Zachariah 14. Der Messias kommt, Israel zu erretten. Zachariah 14 zum Ölberg und spaltet der Ölberg gegen die Feinde Israel. Und Jesus wurde gefragt von den Zionisten Petrus, wann kommst du wieder, dein Reich für Israel aufzustellen? Jesus ist Zionist. Er hat nicht gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat mit seiner ersten Ankunft zu tun. Er bejaht die Frage, aber er sagt, niemand weiß Tag oder Stunde, nur der Vater. Und da steht es in Apostelgeschichte 1, wo er sieht, dass er weggeht, wird er wiederkommen zum Ölberg. Nicht zu einem Minarett in Damaskus. Und dann kommt die zentrale Frage. Und bitte vergessen Sie das niemals. Was hat er vor? Und der Mann, dieser Moslem, sehr überzeugt, sagt, er hat zwei Dinge vor. Zuerst ist Beweis zu geben, dass er nicht gekreuzigt für die Sünde der Welt. Mit diesem Einsatz ist Christentum annulliert. Und die zweite ist mindestens so interessant. Und dann zu schauen, dass alle Juden auf Erde ermordet werden. Vergessen Sie das niemals. Und vergessen Sie niemals, wenn Sie hören, dass Islam ein Friedensglaube, Islam bedeutet Unterwerfung. Jawohl. Die glauben an Frieden. Frieden unter dem Schwert. Islam war immer verbreitet durch den Schwert, nicht durch das Wort. Niemals. Immer durch den Schwert. Und Frieden bedeutet für einen Moslem, dass ein Land besiegt wird. Nicht mehr im Krieg. Al-Harab, sondern unter dem islamischen Gesetz und dann geknechtet unter dem Gesetz. Dann hat man Frieden. Das ist islamischer Frieden. Sicher ist ein Friedensglaube, aber ganz anderer Frieden. Ein bisschen ähnlich wie die endzeitliche Frieden Caesar Augustus, die berühmteste Friedenskaiser. Geknechtet unter dem Schwert. Deswegen ist es kein Zufall, dass Jesus geboren war zur Zeit Caesar Augustus, weil er hat ein ganz anderer Frieden zu bringen. Ein kämpfender Gott. Das ist mir sehr wichtig. Und das ist sehr schwierig für Deutsche, weil sie haben erlebt diesen Missbrauch von Macht. Und es ist nichts zu zweifeln, dass Macht sehr gefährlich ist. Wissen Sie, wenn orthodoxe Juden im Kampf gehen, sie beten um Vergeben, wenn sie töten müssen. Auch wenn sie wissen, dass Töten im Krieg nicht Mord im Sinne der Bibel ist. Sie halten eine Gebetsgemeinschaft zu bitten um Vergebung, wenn sie jemanden umbringen muss. Der Herr Sabaoth und ließ sich austeilen allem Volk, der ganzen Menge Israel, Mann und Frau, ein jeden, ein Brotkuchen, das werden wir heute nicht tun, ein Stück Fleisch und ein Rosinenkuchen. Warum steht das da? Warum diese Sache? Sicher, er ist ein guter König, er steht für das ganze Volk. Weil alles, was erlebt wird in die Bibel, erlebt man im Leib, Geist und Seele. Und die sind nicht zu trennen. Die Bibel ist nicht eine ätherische Sache, wo alles vergeistigt ist. Das ist griechisches Denken. Das ist nicht hebräisches Denken. Als Mose und die 70 Älteste Gott schauen, was ist der letzte Satz da? Und sie essen. Man denkt, ja, warum sie das? Und sie essen. Sie verwirklichen, was sie im Geist und Seele erlebt. Und das ist Gott wie ein strahlender Saphirteppich. Sie verwirklichen das im Leib. Und die Christen herrscht sehr die griechische, heidnische Vorstellung, dass wenn man stirbt, die Seele geht in den Himmel und der Körper bleibt runter. Das ist heidnisch, das ist nicht jüdisch. Es ist nicht biblisch. Wenn ich sterbe, und soweit ich weiß, ich bin gesund, sogar ein Mann sagt, ich schaue noch jünger aus, ja, das, weil ich habe abgenommen, als ich zuerst 15 Pfund auf die Jaffin-Diät, wenn Sie wollen abnehmen, kommen Sie zu mir, die Jaffin-Diät, ich kann Sie das zeigen. Als ich 15 Pfund abgenommen habe, eine Frau kommt zu mir und sagt, Herr Pfarrer, sind Sie krank? Ich habe gesagt, wieso krank? Ihr Gesicht ist eingefallen. Ja, aber der liebe Mann, er hat das gut gemacht heute. Er sagt, Sie haben abgenommen, deswegen schauen Sie frisch und jung. Das freut mich sehr. Ja, gut, vielen Dank. Ja, meine Frau muss sich das heute Abend sagen. Ich werde das tun. Meine Seele und mein Leib und mein Geist bleiben hier. Und was sehr falsch verstanden ist, dieses Problem, wie kann es bei Stephanus sein, gleich im Himmelreich und vielleicht bleibe ich 200 Jahre für das letzte Gericht, das ist genau das Gleiche. Weil wenn ich sterbe, die Zeit hört auf für mich. Es gibt kein, für die anderen nicht, aber für mich. Wenn ich tot bin, gibt keine Zeit. Und das Nächste, was ich weiß, ist die Auferstehung zum Gericht. Und das ist nicht anders als Stephanus. Meine Leib, Geist und Seele, die alte Geist und Seele wird gerichtet mit ein neuer Leib zum ewigen Leben oder ewigen Tod. Oder wenn man nicht glaubt an das letzte Gericht, hier ist das nicht immer die Glaube, aber das kann man streiten darüber. Ich streite nicht, ich freue mich hier zu sein. Okay, gut. Auf jeden Fall, so ist das, dass Leib, Geist und Seele nicht zu trennen sind. Und dass alles, was wir erleben, wird im Körper miterlebt sein. In alten Zeit hat man in pietistische Bibelheime immer, ich habe meine Frau immer gesagt, Rosemary, wenn wir wollen 5 Pfund abnehmen, gehen wir in ein pietistische Bibelheim. Dann können wir das schaffen. Das hat sich aber geändert. Das muss ich sagen. Es geht nicht mehr, dass man das. Aber diese Vorstellung ist nicht biblisch. Es ist eine falsche Bescheidenheit. Die Bibel redet nicht über karges Essen. Man soll gut essen, wenn man was Besonderes erlebt sein. Das ist eine Ermunterung für Sie, 5 Pfund zuzunehmen während dieser Konferenz. Ja, das können Sie hier machen, das glaube ich schon. Als aber David heimkam, seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter Sauls, heraus ihn entgegen. Na, Michael habe ich geschrieben in irgendeinem Buch. Ich habe so viel geschrieben, dass ich kann nicht mehr erinnern, in welchem Buch. Spielball der Weltpolitik. Na, schauen Sie, wer dieser Michael ist. Michael ist der zweite Tochter von König Saul. David, wenn er so viel Vorhäute von den Philister bringt, und er hat doppelt so viel, wird die älteste Tochter, soll er die kriegen, Mirab. Er kriegt der Zweitbeste. Von vorne heran ist Michael der Zweitbeste. Das ist keine gute Sache für eine Frau, die Zweitbeste zu sein. Ich kenne eine Geschichte von zwei eineiige Zwillinge. Und die beiden sind natürlich in die gleiche Frau verliebt. Und wie die Jüngere sagt, die Stärkere hat sie gekriegt. Und er, seine Frau weiß, sie ist der zweite Wahl. Ich bin froh, dass ich keine Frau bin in dieser Sache. Ich schätze auch die Frauen. Ich komme aus einer Frauenfamilie. Ich habe zwei ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Und ich weiß die Herrschaft der Frauen. Ich kenne das sehr gut. Aber ich würde nicht gerne eine zweite Wahl sein. Michael ist, und dann Michael schützt David. Und ist sehr klug, macht ihn zu einem Götze. Sie kennen die Geschichte, wie Saul will David umbringen und sie stellt ein Bild von David, als ob das wirklich David ist und David flüchtet weg und sie steht zu David. Und wenn David von ihr Vater, sie steht zu David gegen ihr eigener Vater. Aber als David wegging, verfolgt von Saul, vor Jonathan zu David steht Michael nicht. Michael dann steht zu ihr Vater. Sie ist ein Wackelgestalt in ihr Benehmung und ein Spielball der Weltpolitik. Die wackelt auch her. Und das Interessante, David hat in dieser Zeit, dürfte man viele Frauen haben. Ich sage, eins ist genug, manchmal mehr als genug, ja. Na, ich bin sehr froh, dass ich eine sehr liebe Frau habe. Eine ganz liebe Frau und eine Frau, der mich 43 Jahre ertragen hat. Und das zu tun, sie ist Seelsorgerin und man muss ein sehr gutes Seelsorger mit David Jaffin, 43 Jahre verheiratet zu sein. David aber hat mehrere Frauen, nicht so viel wie Salomo, sein Vater, aber er hat mehrere Frauen und er heiratet mehrere. Es steht da im 2. Samueles Buch, die verschiedenen Kinder, die er kriegt von verschiedenen Frauen. Michael war unfruchtbar. Na, das ist was ganz anderes im Alten wie im Neuen Testament. In meiner Gemeinde, zwei die allerbeste Mitarbeiter haben keine Kinder. Und deswegen die Gemeinde sind ihre Kinder. Und die sind wunderbare Mitarbeiter. Im Alten Testament, Fruchtbarkeit ist zentral. Denn was ist die erste und grundlegende Gebot? Das wissen die allerwenigsten. Mehret euch. Denn Gott ist ein Gott der Schöpfung. Leben ist das höchste Gut. Und was erlebe ich in meinem Amt als Pfarrer in Mansum, in pietistische Württemberg, nach einer Woche im Amt? Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt. Über 200 Mark. Das war die Zeit von Mark, das geht weit zurück. Warum? Weil Mansheim unter 2500 Seele geworden ist. Anscheinend diese Gebot hat eine bestimmte Rolle auch für die Oberkirchenrat, ja? Mehret euch. So was habe ich getan. Bei jedem Traugespräch und jedem Taufgespräch habe ich gefragt, was ist der erste und grundlegende Gebot Gottes? Niemand hat gewusst. Ich habe gesagt, mehret euch. Das ist, was Gott haben will. Und meine Gemeinde ging fröhlich an die Arbeit. Ja, das kann ich berichten, denn vielleicht 8 oder 9 Jahre später kriege ich einen Brief von der gnädigen Oberkirchenrat, der mir Geld gibt. Herr Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird erhöht. Mansheim ist zu 2600. Das heißt, das ist eine gehorsame Gemeinde, ja? Ja, ja. Michael, die Tochter Sauls. Und Michael war nebenan ein anderer Mann gegeben, als David wegging. Und dann geht sie nochmals zu David zurück. David will sie haben als Zeichen, dass er gehört als König. Das ist nochmal ein Spielball der Weltpolitik. Er hat kein Gefühl für sie anscheinend und sie nicht für ihn. Nur am Anfang. Aber sie ist ein Wackelkontakt. Kann man wohl sagen. Und so ist sie ein Spielball der Weltpolitik. Hat überhaupt nicht mit Gefühlen zu tun. Es hat mit, wie sie vertritt. Ob sie vertritt David oder Saul oder nochmal David. Nach Saul umgebracht ist von den Philister. Ging Michael die Tochter Sauls heraus, die Betonung auf die Tochter Sauls, nicht auf die Frau Davids. Das ist sehr interessant, die Bibel genau zu lesen. Sie ist die Frau Davids, aber die Betonung wird hier auf die Tochter Sauls. Das bedeutet, sie gehört David nur als Nebensache. Wirklich gehört sie ihr Vater. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema, aber die meisten Leute kommen nicht in diese Probleme, sind wenige sehr junge Leute hier. Es ist sehr wichtig, dass junge Leute, und das sollen die Eltern wissen, dass die junge Frau nicht immer läuft zu ihrer Mutter und der junge Mann zu der Mutter und so weiter, sondern dass sie aufeinander hören und füreinander dastehen. Deswegen gibt dieses Bild der bösen Schwiegermutter, was nicht unbedingt ein passendes Bild. Es könnte genau umgekehrt, die böse Schwiegertochter, die gucken mich alle an mit so einem Blick. Ich muss sehr vorsichtig sein, ja, als ob ich aufgefressen wäre hier. Ja, Kinder gründen ihre eigene Familie. Bei meiner Frau und ich war das besonders so. Denn meine Eltern wollten mich loskriegen, als ich ein Deutscher 16 Jahre nach Auschwitz heiratet. Und der einzige Grund, wo sie zu mir gehalten sind, ist war, weil meine Eltern schlechten Geschmack haben. Ich war das Lieblingskind. Ich war das jüngste Kind und ich war der einzige Sohn. Und das Text, die meine Frau und ich durch große Spannung für 20 Jahre geführt hat, wer Vater und Mutter mehr ehrt als ich, ist meine nicht wert. Das war unser Text. Und dann mit der Zeit hat mein Eltern bemerkt, dass ich die richtige Frau geheiratet, eine liebe Frau. Die haben von vornherein gesagt, David ist an allen schuld. Ich bin der Schuldige, das war richtig. Ja, aber Kinder müssen ihr eigenen Weg gehen. Erst müssen die Kinder von ihren Eltern emanzipieren, dann müssen die Eltern von ihren Kindern emanzipieren. Und das ist nicht so einfach. Vor allem für eine Mutter, die keinen Beruf hat und zu Hause und lebt für ihre Kinder. Aber das ist sehr wichtig. Schaut jemand, der mich auffressen wird. Na, wir schauen ein bisschen zahmer jetzt. Okay, schauen wir weiter. Die Tochter Sauls heraus ihnen entgegen und sprach, wie herrlich ist heute der König, das ist Ironie, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich für die Mächten seiner Männer entblößt hat, wie sich die lose Menschen entblößen. Sie meint, er ist immoralisch, dass er tanzt da, er hat getanzt da. David aber sprach zu Michael, ich will für den Herrn tanzen. Er tanzt nicht für die Frauen, sondern für Gott tanzen. Und Sie wissen, wenn Sie Judentum gut kennen, die fromme hasidische Männer, die tanzen auch. Tanzen sie mit Frauen? Nein. Sie tanzen mit dem Torah. In Dankbarkeit, dass Gott die Gebote Israel gegeben hat. Zu Shimchat Torah, die Übergabe des Gebote. Das ist ein Thema, die ich nicht sprechen, denn ich weiß, die gefährlichste Dinge zu sagen in pietistischen frommen Kreisen hat mit Tanzen zu tun. Ich habe das gut gelernt und verbrannte Finger und Füße, muss ich sagen, weil es geht um Tanzen, verbrannte Füße, weil es steht in das Buch der Prediger, es gibt eine Zeit zum Tanzen. Und die Lageleute gucken mich an. Es gibt auch, steht eine Zeit zu töten. Aber das ist nicht so schlimm. Aber tanzen, das ist die schlimmste Sache, oder? Ja. Für den Herrn tanzen, der mich erwählt hat vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Haus des Herrn, über Israel. Er will zeigen seine Freude zum Herrn. Judentum, merkwürdigerweise, auch wenn die zentrale Feiertag Yom Kippur, ein Tag der Fasten, von Reue und Buße geprägt, auch wenn wir ein Leidensvolk, wir sind die freudenvollste aller Völker. Ein Jude ist immer ein Optimist. Ich habe einen guten Freund in Amerika, mein ältester Freund, Neil Scheisman heißt er. Ich habe mit ihm telefoniert. Er hat immer Pläne. Er hat immer Pläne. Das wird gelingen und das wird gelingen. Das ist die Jude. Es gibt ein wunderbares Buch, wenn Sie wollen, das jüdische Mentalität. Lesen Sie von Shalom Aleichem, Menachem Mendel. Menachem Mendel, Shalom Aleichem ist der große Umriss, der ist tiefsinniger als Kishon. Kishon ist der 20. Jahrhundert Umriss, aber Shalom Aleichem ist tiefsinniger. Tevye der Milchige, Anna Tevye, das ist Shalom Aleichem. Lesen Sie Menachem Mendel. Menachem Mendel schreibt Briefe zu seiner Frau Shaini Scheinl. Und er ist arm und er kommt aus dem Ghetto und er hat immer was vor, hat immer Projekte und alles wird gut sein. Und er kommt immer mit leeren Händen zurück. Das ist die optimistische Jude. Das ist eine merkwürdige Art, mit Trauer und Schwierigkeiten umzugehen. Und das ist mit Freude, die Welt anzublicken. Und das ist eine sehr merkwürdige Eigenschaft. Man würde denken, die Juden mit unserer schrecklichen Leidensgeschichte werden immer so mit die Welt rumgehen. Man würde so sauertöpfen, aber wir sind ein freudevolles Volk. Und das hat zutiefst mit Glaube zu tun. Wir wissen um die Erwählung. Und wir wissen, Gott steht zu uns durch dick und dünn, auch durch Auschwitz. Es gibt auch eine sehr merkwürdige Geschichte, die so jüdisch ist. Und Sie, ich bin Jude, so ist es gut, wenn Sie hier ein bisschen lernen, was wie die Juden sind. In Auschwitz treffen sich die Rabbiner. Und sie sagen, wir geben unser Glaube an Gott ab. Ein Gott, der erlaubt sowas zu uns, sein auserwählter Volk. Wir haben nicht mehr zu tun. Die waren fromme Rabbiner. Und sie haben offiziell eine Beschwörung, das ist eine wahre Geschichte, wir entsagen uns die Erwählung und wir entsagen uns Gott. Und dann einer hat gesagt, aber jetzt fängt der Schabbat an. Und da gingen sie alle zum Beten. Ja, das ist aber so tief jüdisch, ja. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Das ist auch die Gefahr der Hochzeit. Und das werden wir morgen Vormittag mit Davids Fall. Je höher man ist, je gefährdet man ist. Saulus Paulus braucht einen Fall im Fleisch, weil Gott hat ihm besondere Gaben gegeben. Und Menschen, die besonders erfolgreich und besondere Gaben stehen, ständig in Gefahr, an sich selbst zu glauben und zu glauben, dass sie über das Gesetz stehen und dass alles ist erlaubt. Und sogar wird das später mit David sein. Hier ist er noch nicht so weit. Aber bei den Mächten, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Nicht zu was anderes, sondern zu Ehren. Aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Das ist sein letztes Wort über Michael hier. Das bedeutet, Gott hat sie keine Fruchtbarkeit gegeben. Und das ist ein Fluch. Das ist nicht so heute unter Juden. Und das ist sicherlich nicht so unter Christen. Aber wenn man denkt, Israel kann nur leben, wenn sie Kinder hat. Wir sind ein kleines Volk. Die größte Wunde in dieser Szene in Bezug zu Israel ist nach der Holocaust, dass die hasidische Juden, und es war vor allem die Hasiden, die Frommen, die in Polen und in Russland umgebracht waren, dass die hasidische Juden in Israel 10, 12, 14 Kinder gekriegt haben. Kinder in die Welt zu setzen nach der Holocaust. Denken Sie, was das bedeutet, zu wissen, dass nur weil man Jude ist, kann man umgebracht werden. So ist das auch heute gegen Islam. Gottes Verheißung für David und sein Königtum. Als nun der König in seinem Haus saß und der Herr ihn Ruhe gegeben hat vor allen seinen Feinden herum. Das ist sehr faszinierend in Bezug zu Jesus. Wir Evangelische haben vielleicht 4 zentrale Komponisten, Schutz und Bach und Mendelssohn. Wer ist der 4? Ich weiß, auf jeden Fall die 3. Es ist faszinierend, dass Bach in den Anfang der Matthäus-Passion diese wunderbare Dramatik, das ist eine der größten Sätze überhaupt in der Musik, diese Dramatik, das ist die große Dramen der weltlichen, menschlichen und geistlichen Geschichte, Jesu Weg zu Kreuz. Und Heinrich Schütz, die sicherlich Bach ebenbürtig ist, in eine ganz andere Art und Weise, in sein unvergleichliche Johannespassion, als Jesu am Kreuz ist, ist Adagio stille Ruhe, denn er ist ein Ziel. Und so David und der Sohn David, da ist der Ruhe. Und die letzten Worte, es ist vollbracht, ich befehle mein Geist in deine Hände. Ruhe und Frieden. Sein Auftrag ist zu Ende, er geht jetzt zum Vater. Die endgültige Frieden. Shalom, Friede, Friede, singen die Engel. Friede auf Erde, weil Jesus das geschaffen. Hier ist eine Vordeutung. Der Herr hat ihm Ruhe gegeben für allen seine Feinde. Und Jesus überbietet das, denn er starb für alle seine Feinde und bringt die endgültige Ruhe. Wissen Sie, ich halte einen Vortrag über Psalm 72 und das tausendjährige Friedensreich. Und es hat Jahre gedauert durch Kunstführung, dass ich plötzlich merkte, dass die zentrale Vordeutung die tausendjährige Friedensreich Christwespe ist. Und das passt sehr gut in diese Zeit. Denn was passiert zu Christwespe? Da ist Frieden. Die Engel singen Frieden auf Erde, Shalom, Gottes Anziehe. Die wilde Tiere, die zahme Tiere, alles ist gemeinsam. Wenn das richtige Mal, das pflanzliche, tierliche, menschliche Leben und die Engel, da ist keine Grenze. Alles gehört hier in ein Friedensreich unter die Herrschaft Jesu. Und interessant, wer die Malerei gut kennt, in die nördliche Malerei wird öfters diese Schuppen, diese, wo die Tiere sind, ein Loch zu zeigen, die Armut, aber zu zeigen, die Öffnung zum Himmel. Eine Doppelbedeutung. Und manche, die Beste, wie Altdorfer, malt diese Schuppen als eine zerstörende Tempel. Sehr interessant, mit Säulen. Das ist tiefsinnig. Denn Jesus ist gekommen, eine Friede zu schaffen, in wen die Götzendienst der Heiden wird beendet und in wen der Tempel, wo Tieropfer gegeben, nicht mehr geben wird, denn Jesu Opfer ist anstelle von aller Tiere Opfer. Sprach er zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Sedenhause und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Hier sieht man ständig Davids Bescheidenheit. Augen, was er sagt in Bezug zu Michael. Seine Bescheidenheit und seine Frömmigkeit. Aber wir werden morgen ein ganz anderer David sehen. Luther hat das genial verstanden. Verloren in mir selbst, gerettet im Herrn. Sein tiefer Fall steht bevor, jetzt nicht. Nathan sprach zu dem König, wohlan, alles was in deinem Herzen ist, das tue, denn der Herr ist mit dir. Na, diese Frage über Herzen. Viele Christen missverstehen, was biblische Herzen ist. Die romantische Herzen ist Gefühlwelt. Das ist nicht der biblische Herzen. Biblische Herzen bedeutet, Diltai hat ein gutes Wort dafür, Wahrnehmung. Wahrnehmung, das bedeutet Verstand und Gefühl. Mein Wesen. Nicht zu sagen, ich spüre was. Das ist nicht biblische Herzen. Es hat auch mit Verstand, wie ein guter Predigt, umfasst beide Gefühle und Verstand. Ein reiner Verstandspredigt ist für die Akademiker, aber es ist trocken. Ein reiner Gefühlspredigt hat keinen Tiefgang. Es muss beide umfassen, weil Gott hat uns Leib, Geist und Seele alles gegeben. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Warum diese in der Nacht? Wie bei Nikodemus, das ist mein Tauftext. Auch bei die Träume kommen in der Nacht. Denken Sie von das Bild aus. Durch das Dunkel wird Erleuchtung. Durch das Dunkel wird Erleuchtung. Es war Abend und Morgen der erste Tag. Erst kommt Nacht für einen Hebräer. Bis jetzt, Schabbat fängt an. Mit Sonnenuntergang. Erst gibt Nacht und dann gibt Tag. Und warum? Weil erst gibt Kreuz und dann gibt Auferstehung. Und die tiefste Dunkel ist die Dunkelheit, die geht über die Welt, als Jesus gekreuzigt ist. Und das Lichtstrahl, das ist die Zeichen seiner Auferstehung. Das ist ein durchgehendes Thema. Durch die Dunkelheit kommt das Licht. Von Anfang an. Es war Abend und Morgen der erste Tag. Und der Tag fängt an mit Sonnenuntergang, bis jetzt für ein Hebräer. Und das ist alles eine Vordeutung von Jesu Kreuz, die Dunkelheit und dann die Auferstehung. Fontane, mein lieblingster deutscher Romancier, sicherlich Deutschlands größter Romancier, hat gesagt, erste Kapitel fertig, alles fertig. Das merke ich mit meinem Lyrik auch, mein bestes Gedicht, der erste Satz, alles kommt aus das. So ist es mit der Bibel. Wer Genesis richtig liest, weiß, alles ist vorhanden in das Buch Genesis. Die sogenannte zwei Schaffungsgeschichte sind nicht zwei, sie sind eins. Wir sind in Gottes Bild geschaffen und wir sind Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Gott weiß, dass wir fallen werden aus des Bildgleichnis Gottes. Und die ganze Zielsetzung der Bibel ist, dieses Bildgleichnis wiederherzustellen. Vorausgesagt durch die Propheten, erfüllt in Jesus. Siehe ein Mensch, der einzige wahre Mensch. Deswegen in Psalm 22, welcher ganz am Kreuz gebetet hat, der Mensch wird nie als Mensch angesprochen, sondern als Tier. Als reißende Tier sind wir gefallene Tiere. Die einzige wahre Mensch ist Christus. Er hat diese Bildgleichnis wiederhergestellt aus dem Staub des Todes, der Sündenfall. Und der Weg der Heiligung führt, dass wir ihn gleich in seinem Reich sein werden, durch ihn. Alles vorausgesagt. Und die Streit zwischen Israel und die Christen, die Bruderstreit, das geht durch ganze Kain und Abel. Sogar der Papst, nicht mein Papst, aber er war ein großer Christ, Johannes der 23, dem Sterben sagt, vergib uns Kain, wir Christen, denn wir haben unseren Bruder Abel umgebracht sein. Das war nach der Holocaust. Und das hat auch mit Josef und seinem Bruder. Ich habe über alle diese Themen geschrieben. Aber das steht alles in Genesis. Das ganze Geschichte der Wiederherstellung des Mensch, wie Gott uns haben will. Und die Probleme der zwei Bunde und die Streit zwischen die zwei Bunde. Das steht alles, auch mit Islam natürlich, mit Ishmael. Alles ist in die erste Kapitel vorhanden, wenn das richtig. Fontana hat einen ganz tiefen Sinn. Er hat das nicht in Bezug zu der Bibel, sondern zu seinem Werk. Aber so ist es in der Bibel. In der Nacht aber kommt das Wort des Herrn zu Nathan. Das Wort. Das Wort, Gott ist tun. Wenn Gott redet, passiert was? Tun. Das Wort, das lebendige Wort des Herrn. Durch das Wort ist die Welt erschaffen. Durch die Verdrehung des Wortes in halbe und viertel Wahrheit, Goebbels hat das gut verstanden, hat Satan versucht, diese Schöpfung zu zerstören. 1. Mose 3 bis 11. Die Propheten rufen durch das Wort zum Umkehr. Das Wort ist in Jesus Christus lebendig und Gott geworden. Und das Heilige Geist ist durch das Wort. Die Wort ist irrtümlich, das Wort Gottes. Gefühle. Ich schwöre, der Heilige Geist da. Erstmal, das hat nicht mit Herz in der Bibel zu tun, die auch mit Verstand. Aber wissen Sie, ich habe Bilder gesehen. Von vielen Christen sogar im Dritten Reich, die gebeugt vor Adolf Hitler, ich spüre in mein Herz, er ist der Retter Deutschland. Das ist keine Herzensweisheit im Sinne der Bibel. Vorsicht für Gefühlsduselei. Genauso wie Verstand, Glaube. Denn Gott ist so viel höher. Der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken und Wege als meine Gedanken und Wege. Ich wurde gefragt neulich bei einem Interview, was ist der wichtigste Text für Sie in der Bibel? Ich habe gleich das gesagt. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Das ist ein Grundruf, dass der Mensch keine Antwort geben kann auf die Grundfragen, auf Schöpfung, auf Liebe, auf Identität, auf Leiden und Tod. In der Nacht aber kommt das Wort des Herrn zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne, habe ich doch in keine Häuser gewohnt seit dem Tag, da ich der Kinder Israel aus Ägypten führte bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in ein Zelt als Wohnung. Das ist ein faszinierendes Thema. Gott an einen Ort und Gott, die umhergeht. Interessant, dass wir wissen durch Talmud, ohne den Namen Jesus zu nennen, dass nichts funktioniert hat im Tempel um die Zeit der Tod Jesu. Die Opfer hat nicht funktioniert, die Eingang und Ausgang, alles hat nicht funktioniert, denn Gott war nicht mehr im Tempel. Er war nicht mehr gebunden am Ort, er war unterwegs mit sein Schichenah, sein Heiliger Geist, mit der Gemeinde Jesu. Und wenn wir sehen die Geschichte Israel, die Geschichte Israel ist ständig eine Geschichte von Land, aus dem Land, wegen Schuld, zurück in Land und dann erwarten auf den Messias. Und wir Christen müssen lernen, wir haben keine bleibende Stätte hier. Und wir sollen uns nicht erschrecken über die Weltlage, denn wir wissen, wer diese Geschichte selbst steuert. Und das ist der lebendige Gott, Jesus von Nazareth. Sicher, wir werden sehr viel Schwieriges hier in Deutschland erleben. Da habe ich keinen Zweifel. Aber nicht nur in Deutschland. Aber wir wissen, wer ans Ziel kommt. Und wir müssen uns fragen, was ist wichtiger für mich? Meine Sicherheit oder Heilsplan Jesu? Was ich erinnere von meiner theologischen Ausbildung, ist vor allem ein Satz Martin Luther. In der Römerbrief 1515 vor der Reformation. Ich werde mich in der Hölle verdammen lassen, um die Gerechtigkeit Gottes willen. Das bedeutet, die Gerechtigkeit Gottes ist wichtiger für ihn als seine eigene Seele. Das ist Glaube. Leute, die sagen, ich bin Christ, weil ich will in den Himmelreich kommen, das ist keine Glaube. Ich bin nicht zu Glaube gekommen, weil ich wollte in den Himmelreich kommen. Das hat mir überhaupt nicht bedeutet, sondern weil ich Wahrheit, weil ich Liebe, weil ich Führung und Sinn in Jesus Christus gefunden. Und wer will in den Himmelreich kommen? Das ist selbstsüchtig. Es geht nicht um meine Seele, es geht um Gottes Gerechtigkeit. Aber dann antwortet Luther und sagt, wird Gott mich verdammen mit dieser Kenntnis? Und er sagt, niemals, weil das ist wahre Gottesfurcht. Das ist sehr, sehr tiefsinnig. Überlegen Sie, wie selbstsüchtig Ihre Glaube und wie wirklich und wie echt Ihre Glaube ist. Weil wir stehen alle mit einem gewissen Wackelkontakt hier. Mein Freund Manfred Siebers singt, Jesus, komme bald, aber nicht so schnell. Es geht mir gut hier. Nicht so schnell, ja. Aber das steckt in jeder von uns, nicht wahr? Und bei mir auch. Ich bin nicht besser, glauben Sie. Wenn Sie meine Frau hier hätte, sie könnte sie Bände sagen über mich. Ja, ja, ich bin kein Engel. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Kindern umherzog, je geredet zu ein Richter Israel, den ich befohlen hätte, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baust du mir nicht ein Sedenhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen, so spricht der Herr Sebaoth. Und das ist zentral. Ich habe dich genommen von die Schafhüte. Alle zentrale Gestalten im Alten Testament sind Schäfer, von Abel über Abraham, Israel. Schauen Sie doch die ganze Geschichte. Bis der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, und ich bin die gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liest. Und auf die andere Seite, die böse Hirten. Hesekiel 34, Jeremia 23, Zachariah 11 und viele andere Stellen, die weiden sich selbst. Und das ist auch vorgedeutet. Die Versagen Israels, der Synagoge an Jesus, der Vergagen, die katholische Geistliche an der Reformation und viel Versagen auch in evangelische Kreisen heute an die Wort Gottes, Homo-Ehe und Segen und solche Sachen. Ich hatte neulich Sonntag eine Auslegung, weil ich musste das Chor hören, über die Feinde aus dem Norden kommt. Und er hat mir überhaupt kein Wort über Israel, Jesaja 23. Babel, kommt Babel aus dem Norden oder ist das Russland, Ukraine und so weiter, die geführt werden am Ende der Tage? Merkwürdig, man hat nicht gelernt. Aus Luthers Fehler macht man die weiter. Denn Luther hat nicht gesehen, dass Israel immer noch erwählt ist. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Was du bist, das hast du von Gott. Sie sind nicht da, weil sie besonders sind. Wir sind nicht besser. Manfred singt, wir sind besser dran. Und das müssen wir lernen. Und nicht überheben über den Nichtgläubigen. Wir sind nicht besser. Wir sind nur besser dran. Das weiß David. Das weiß alle, die sehr Begabten auch. Ein Tolstoi hat das gewusst. Ein Dostoevsky hat das gewusst. Ein Shakespeare hat das gewusst, dass ihre Gaben nicht von sich, sondern von Gott kommen. Das hat Bach und Haydn und die wirklich großen Komponisten auch gewusst, die meisten. Und jeder von uns soll das wissen. Warum wir hier sind, ist nicht wegen unserer Besonderheit, sondern die Besonderheit unserer Gott, dass er uns gewählt hat. Warum er Israel gewählt hat, ich habe keine Ahnung. Israel ist ein merkwürdiges Volk. Ein Volk der Individualisten, die einander immer selbst zerfleischen. Dass Gott schickt Feinde, dass Israel zusammenraufen muss. Nicht ein Volk der Genien, glauben Sie. Die Griechen waren uns haushoch überlegen in alle Bereiche. Gott erwählt, weil Gott erwählt. Nicht, weil wir besonders sind, sondern weil er besonders ist. Das sollen wir alle wissen. Und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde für dir ausgerottet. Hier die Feinde ausgerottet. Und in Jesus, der gleiche Gott, hier in Jesus, er will die Feinde gewinnen. Sicher ist auch ein Richter. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich den Namen der Großen auf Erden. Und will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen muss und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wir warten auf diese Zeit, wenn das Friedensreich kommt. Wie vormals, seit der Zeit, da ich Richte über mein Volk bestellt habe, will ich dir Ruhe geben, das bedeutet Shalom, vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinem Vätern schlafen legst, will ich dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Das ist Jesus. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will sein Königsthron bestätigen Ewigkeit und Ewigkeit. Hier ist die zentrale messianische Aussage an David. Du wolltest den Herrn ein Haus bauen. Nein, der Herr baut dir ein Haus, ein Dynastie in alle Ewigkeit, die bleiben wird. Hier haben wir, und ich ende mit das, mit konsequenter Offenbarung Gottes im Alten Testament. Das Alte Testament ist konsequente Offenbarung, messianisch. Einer wird kommen, den Schlange seinen Kopf zu zertreten. Die erste messianische Aussage. Die allgemeinste, man weiß nicht wer, wo, wie, war, nur das eine kommt. Abraham, durch dich würde gesegnet alle Völker auf Erden. Wir wissen, er kommt von Abraham. Und wir wissen das sehr deutlich durch Abraham, Isaac und Jakob. Da steht durch das ganze Alte Testament nicht Abraham und Ishmael, wie liberale Pfarrer das hören wollen, sondern Abraham, Isaac und Jakob. Und das steht auch in Römer 9. Er kommt von Abraham und Isaac. Er kommt nicht über Ishmael. Ishmael hat ein Machtsegen. Islam, ein Machtsegen, aber nicht der echte Segen. Dann wissen wir, aus welcher Stamm er kommt. Juda, du bist der Held für die Heiden. Er kommt aus der Stamm Juda. Dann wissen wir, aus welcher Hause und Geschlecht er kommen. Das ist hier David. Du willst den Herrn ein Haus bauen. Nein, der Herr baut dir ein Haus durch diesen Messias, der in Ewigkeit bestehen wird. Das ist unser Thema, liebe Brüder und Schwestern. König David und die endgültige König von seiner Hause und Geschlecht, Jesus von Nazareth. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Lerne uns Bescheidenheit, lerne uns, dass wir nicht besser sind, sondern besser dran. Lerne uns nicht zu zielen nach, was wir von Glaube bekommen, sondern dass wir diese Glaube an andere weitergeben. Denn die Menschen haben ein tiefer innere Sehnsucht nach Wahrheit, nach Liebe, nach Geborgenheit. Und diese Sehnsucht kann nur gestillt werden in dir, Herr Jesus, denn du bist unser Friede und wir danken dir dafür. Amen.